Hesperion 21, geleitet von Jordi Savall, mit dem Felsendom, eine Komposition eines unbekannten Komponisten. Gemeint ist aber der Felsendom in Jerusalem. Der heißt ja so, weil er um einen heiligen Felsen herumgebaut ist. Ein Ort, an dem quasi die Welt gegründet wurde, wenn man so will. Der Fels ist einfach aufgeladen, nicht zuletzt in der christlichen Heilslehre, wo Petrus eben der Fels ist, auf den die Kirche, wie in Jerusalem der Dom, gebaut werden soll. Christine Mörs arbeitet beim Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim in der Abteilung Lexik, beschäftigt sich also mit dem Wortschatz. Guten Morgen, Frau Mörs.
Einen schönen guten Morgen.
Der Felsen bei uns, der kommt ja wahrscheinlich nicht von Petra oder Petrus. Woher stammt denn unser Wort Felsen?
Tja, das Wort Felsen ist, wenn man so in etymologischen Wörterbüchern nachschlägt, die sich also mit der Wortgeschichte beschäftigen, etwas gemischt von seiner Herkunft. Also da sind sich so die Sprachhistoriker nicht so ganz eins. Es gibt also einmal so diesen Strang aus dem Althochdeutschen, der hier vermehrt genannt wird, Form also wie Felis oder Fels tatsächlich. Feli so, also das sind alles so Bildungen, die aus dem Althochdeutschen kommen. Aber es gibt auch den Strang, der das Griechische nennt als Ursprung. Und da ist so die Bezeichnung Pella, also aus dem Griechischen, eine. Und ja, dieser Anlaut mit P oder mit F, dass die so in Konkurrenz stehen, ist nicht so ganz unüblich in Wortgeschichte. Sodass man im Grunde ja so mehrere Interpretationsstränge, glaube ich, definieren kann. Aber alles in allem landen wir eigentlich, ob wir nun dem Althochdeutschen folgen oder dem Griechischen, immer bei dem Ursprung Stein. Also das ist, glaube ich, so das, was Felsen von seiner Grundbedeutung und auch in der Wortgeschichte her ausmacht. Also großer Stein, großes Gesteinsmassiv.
Das ist die Bedeutung des Wortes und da gibt es dann offensichtlich unterschiedliche Laute, die dafür in der Frühgeschichte sozusagen irgendwann mal zuständig waren. Dann vermischt sich das alles. Es ist ja total komplex, diese Wortgeschichte. Aber es zeigt uns, dass dieses Wort eine gewisse Bedeutung hat bei uns. Ja nicht nur in der Bezeichnung eines Dings wie Dosenöffner oder so, sondern das ist ja aufgeladen. Ein Fels, da hat man gleich irgendwie eine Vorstellung davon. Sie haben es ja gerade auch schon geschildert. Das ist also was Massives, was Großes. Und uns würden jetzt, glaube ich, noch 200 andere Adjektive einfallen. Sind das auch so eine Art von Menschheitserinnerungen, die sich in diesen Assoziationsfeldern, die sich um die heutigen Worte so bilden, spiegeln?
Ja, ganz sicher. Also ich meine, wenn wir Menschen uns miteinander verständigen, dann wählen wir, glaube ich, oft Wörter aus, die einfach das ausdrücken, was wir gerne sagen wollen, auf einer ganz emotionalen Ebene. Ja, und wenn man erstmal von diesem wörtlichen Bild des harten Gesteins sagen wir mal, in so einer Meeresatmosphäre aufragt, dann verbindet sich damit natürlich gleichzeitig auch diese eher übertragene, metaphorische Bedeutung von jemandem, der ja vielleicht so in den Wirren der Zeit irgendwie wie so ein Fels, also eine Stütze, ein Pfeiler irgendwo sitzt und sehr fest und beständig ist und sich durch nichts quasi aus der Ruhe bringen lässt.
Das ist also sozusagen der Blick der Menschen auf die Ewigkeit, könnte man sagen, denn die Veränderung eines Felsens, die kriegt man normalerweise nicht so mit. Es gibt da immer mal vielleicht irgendwas, was runterpurzelt, aber so im Großen und Ganzen ist so ein Fels über Generationen dann da. Und diese Ewigkeit versucht man dann auch zu übertragen auf das eigene Wesen oder auf besondere ausgezeichnete Personen vielleicht.
Ja, also besonders, glaube ich, auf so willensstarke Menschen, die so dem Strom der Zeit irgendwie standhalten. Ja, also ich meine, obwohl so ein Fels natürlich auch, wenn man sich so die Adjektivattribute nochmal anschaut, so Wörter mit sich trägt wie zerklüftet, ja, oder schroff. Das heißt natürlich auch, dass so ein Fels den Gezeiten ganz schön standhalten muss. Und auch ein Mensch, der so als Fels bezeichnet wird, als eine Stütze, ein Pfeiler, der muss wohl offensichtlich auch einiges aushalten.
Aber schroff und zerklüftet, das heißt ja auch so ein bisschen unzugänglich, ne? Also abgetrennt vom Rest, sozusagen nicht so leicht erreichbar. Das ist irgendwie eine andere Welt.
Ja, das ist eine andere Welt, die offensichtlich in einer ziemlichen Gemengelage, also wenn wir uns jetzt nochmal das wörtliche Bild vorstellen eines Felsens, der an einem Meeresstrand zum Beispiel aufragt so umspült wird, der steht dann da ganz schön für sich alleine auch ein Stück weit, natürlich.
In der Brandung, wie man dann so schön ergänzt, der Fels in der Brandung.
Richtig, der Fels in der Brandung. Und da finde ich jetzt ehrlich gesagt auch diese Kombination aus Fels und Brandung ganz spannend, denn Brandung sagt ja auch nochmal aus, aus, dass hier also ziemlich viel los ist um einen Felsen. Ja, also da tost es und rauscht es und donnert und braust.
Aber es heißt auch Brandung, die kommt und geht, ne? Und der Fels bleibt.
Der Fels bleibt und er muss auch irgendwie bleiben, ne? Also sonst wäre er eben nicht der Fels in der Brandung. Wenn er weggespült würde, dann würde, glaube ich, das Bild nicht mehr passen.
Wenn wir uns mal die Texte angucken, sind das vor allen Dingen Männer, denen da Felsattribute zuerkannt werden, oder gibt es auch Frauen?
Also ich war neugierig und habe mal unser deutsches Referenzkorpus befragt. Das ist eine große Textsammlung von inzwischen über 50 Milliarden Textwörtern. Also da hat man schon relativ viel Material.
Was so eine man Art sich Fels im Sprachgewirr.
Ja, so ungefähr. Und da sind es tatsächlich also mehr Männer, die hier mit diesem Attribut ausgestattet werden. Das sind, ich habe da mal nachgeschaut, das sind Dirigenten, das sind Trainer, das ist auch ein Bischof als Fels in der kirchlichen Brandung. Das sind aber auch Schulleiter oder Sportler, also zum Beispiel wird hier ein Torwart benannt oder auch ein Schiedsrichter. Das sind dann also meistens diejenigen, die eben als Männer, als Fels in der Brandung bezeichnet werden. Besonders sind das aber auch Politiker. Das mag vielleicht auch dem Umstand geschuldet sein, dass das deutsche Referenzkorpus viele Zeitungstexte umfasst, ja. Und da werden Personen benannt wie Herr Schäuble oder auch Herr Schmidt, also Helmut Schmidt oder auch Helmut Kohl. Bei Helmut Kohl fand ich es noch interessant, dass hier auch die Verbindung zu seiner Statur gezogen wurde und dadurch sozusagen die Bezeichnung auch noch eine gewisse Glaubwürdigkeit offensichtlich erfährt. Aber es sind auch Frauen, die benannt werden. Ja, also da sind auch tatsächlich Dirigentinnen dabei, also die ein Fels in der musikalischen Brandung sind, oder auch Schauspielerinnen. Zum Beispiel Mutter Beimer wurde da genannt. Ja, Marie-Louise Marjan aus der Lindenstraße. Das fand ich ganz interessant. Und in Sachen Politikerinnen steht da tatsächlich Angela Merkel ganz oben auf der Liste.
Da verändert sich also auch was. Wahrscheinlich könnte man nachzeichnen, wie oft Frauen und Männer in der Vergangenheit als Felsen bezeichnet wurden. Und heute bleibt vielleicht der Frau nicht nur die Rolle der Brandung, die den Felsen umspült, sondern da ist es vielleicht auch mittlerweile Zeit dafür, dass die Frau selbst zum Felsen wird, also zu seinem kontinuierlichen und auch herausgehobenen Element. Der Fels, wenn wir uns vielleicht noch mal so ein bisschen angucken, was man da herum normalerweise gruppieren kann, dann würde da vielleicht unnachgiebig dazugehören, unverrückbar, unerschütterlich. Das ist auch ein Wunsch, ne? Also dass man standhält gegen etwas, weil wir sind ja alle, in der letzten Zeit merken wir das ganz besonders durch zum Beispiel diese Flutkatastrophe, die wir in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hatten, aber ja auch am Rand der Alpen sozusagen. Wir sind alle ständig irgendwelchen Dingen ausgeliefert, und so ein bisschen zeigt sich darin der Wunsch, dem zu widerstehen, ne?
Ja, ein Wunsch, aber vielleicht auch ein Stück weit eine Erwartungshaltung an jemanden. Also Erwartung oder eben ein Bedürfnis an jemanden, dass man nämlich also in so turbulenten Zeiten auf irgendetwas blicken kann, was einem Halt gibt, ja, was verlässlich ist, was konsequent ist, was sich auch nicht unbedingt beirren lässt. Das sind so alles, wir würden in der Linguistik sagen, Synonyme auch für diesen Ausdruck Fels in der Brandung. Und so, dass ich schon denken würde, dass das so Attribute sind, die wir uns von Führungskräften wünschen. Ja, Führungskräften, die eine Gruppe von Personen einfach leiten soll und ihnen Orientierung und Halt geben soll.
Sie auch, oder?
Ja, ich auch.
Schaffen Sie es?
Ich gebe mir Mühe. Also ich gebe mir Mühe, indem ich versuche, sozusagen auch Dinge abzufedern. Wenn ich mit Teams zusammenarbeite, dann ist das natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung. Ja? Wenn ich als Leitungsperson vorne stehe, das ist ja auch so ein bisschen das, was der Fels in der Brandung tun muss. Ne? Der muss
alle
vorne
Augen sind
stehen,
auf ihn gerichtet. Ja.
Richtig, und muss eben die Wellen abfangen. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach. Aber das ist, glaube ich, ja eine Aufgabe, eine Herausforderung, die so eine Führungskraft innehaben sollte.
Christine Moers war heute Morgen unser Fels in der Brandung. Sie kennt sich nämlich aus mit der Wortgeschichte des Felsen. Beim Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim arbeitet sie in der Abteilung Lexik. Danke, Frau Moers.
Ja, ganz herzlichen Dank auch.